Ich bin jetzt verbunden mit Martin Lissner. Hallo Martin.
Hallo Quirin.
Bitte stell dich zuerst doch einmal kurz vor. Was machst du denn?
Mein Name ist Martin Lissner. Ich mache in Jena sehr viele verschiedene Dinge, aber heute bin ich hier vor allen Dingen als Kulturschaffender, Kulturakteur, Netzwerker, Musiker, Spontankomponist, bisschen auch als Jugendarbeiter, muss ich zugestehen. Das ist ja auch noch ein Job. Wir telefonieren ja auch gerade hier so von Sender zu Jugendzentrum. Und das mache ich da so alles zum Beispiel. Ja, bin natürlich auch Kulturkonsument. Fleißig.
Und du bist ja sogar auch mit dem UKJ verbunden, weil du hier die Jugendmusikredaktion gemacht hast, ne?
Ganz genau. Ja, das war eine sehr schöne Verbindung von jungen Menschen und Kultur und Radio, Bürgersender. Tolle Sache.
Du hast ja gesagt, du bist Netzwerker. Was genau verstehst du denn darunter?
Genau. Ich verstehe unter Netzwerker natürlich erstmal eine Person, die sich in so einem kleinen Kosmos wie Jena zum Beispiel eben mit ganz vielen Akteuren und ganz vielen Menschen so trifft, kennt, austauscht, verbindet, gemeinsam verrückte Dinge tut und dadurch entsteht natürlich irgendwann ein Netzwerk. Also ist eigentlich so eine Art Beziehungsgeflecht. Und bei mir ist das so, ich bin vor 12 Jahren oder so, habe ich angefangen, Kunst zu machen, nicht nur für mich alleine, also Musik zum Beispiel und auch nicht nur als Band, sondern habe da halt überlegt, wie könnte man es so gestalten, dass man auch für die Stadt, in der man lebt, dass man da ein bisschen Energie reinbringt und die auch so gestaltet, wie man sie auch vielleicht selbst gerne ein bisschen mehr hätte, so Oasen schafft. Und da bin ich dann eben auf die Idee gekommen, das Ganze mit Musik zu machen und zwar nicht im Rahmen von Bands, sondern später habe ich dafür ein Wort gelernt, das mir Tobias tatsächlich gegeben hat, Tobias Marx, ne? Community Music, er ist ja Musikwissenschaftler, Community Music. Ich habe also in der Jugendarbeit gearbeitet, hatte dort einen Proberaum, habe Schlagzeug gespielt und dann beschlossen, ich lade einfach ganz viele Leute ein, die Bock haben, Mucke zu machen, ohne dass wir uns darauf einigen, was wir für Songs spielen, sondern wir improvisieren, wir machen gemeinsam Musik aus dem Bauch heraus. Ne?
Jam-Sessions. Also
ganz freie Jam, genau. Und da geht schon das erste Netzwerk los. Dass also ganz viele Musiker zu mir gekommen sind, aber auf die Idee bin ich natürlich nicht einfach so gekommen, sondern vorher hatte ich natürlich auch in Jena in der wunderbaren Seelenküche eine Jam und wurde da so ein bisschen an die Hand genommen und habe dort schon super viele Musiker getroffen, die auch schon jahrzehntelang in Jena sind, die auch wieder diese Netzwerke hatten, in denen sie frei rumgejammt haben und frei musiziert haben. Und das habe ich mir abgeguckt, habe das für die Jugendarbeit sozusagen modifiziert. Und daraus entstand dann irgendwann ein immer größerer Klüngel von Musikern, die dieses Konzept der spontanen Improvisation gut fanden oder spontanen Komposition und selber wieder Jams gemacht haben. Zum Beispiel Haus auf der Mauer von Bands Privat. Ne? Die haben das dann auch gemacht und so wurde das immer größer. So kann man sich das vorstellen, so bin ich in die Netzwerkarbeit gerutscht. Und dabei bleibt es ja dann nicht. Man hat ja dann nicht nur eben diese einzelnen Instrumentalisten, die man alle kennt oder Sängerinnen und so, sondern du fängst ja dann auch an zu überlegen, was kann man damit im öffentlichen Raum machen. Und schwupps haben wir angefangen, auf allerhand öffentlichen Plätzen in Jena uns zu sechst, siebt abzusprechen und spontan dort Jams zu starten im öffentlichen Raum. Und darüber rutscht dann wieder rein, irgendwann lernst du Veranstalter kennen. Ich habe ja über die Jugendarbeit natürlich auch so Nachwuchsbandförderung gemacht in Casablanca. Dann triffst du die alle und sagst du, hey, ich bin der, okay, was machst du? Cool, lass uns was zusammen machen. Dann triffst du wieder einen dritten, auf einmal hängst du im Cosmic Dawn, im Kulturbahnhof. Dann lernst du dort irgendwie noch 3-4 Leute kennen. Dann habe ich einen Fotografen kennengelernt, André Helbig, der sagt dann wieder, ey, hier gibt's das KDJ Kinodynamik, da können verrückte Leute Filme machen, Filmfestival, zack. Habe ich Julia Bierau kennengelernt zum Beispiel dort, ne? Kennst du ja auch, ist ja auch bei euch im Sender, macht Rabatz. Dann lernst du da wieder 40 Leute kennen, die wieder coole Sachen machen, davon gefallen dir wieder 10 und auf einmal hast du so nach 10 Jahren ein riesengroßes Netzwerk, weil du einfach mit Menschen Dinge erlebt hast. Du hast gemeinsam so Visionen verwirklicht und auf dem Weg dabei immer mehr Leute kennengelernt, die du magst und mit denen dir neue Ideen kommen, die du wieder umsetzt. Und dann hast du also dieses Geflecht, dieses riesengroße Geflecht von Künstlern und Kulturschaffenden, mit denen du Zeug machst.
Wie sieht denn das Netzwerken so aus? Mit wem hast du dich denn verbunden?
Also zum Beispiel alle großen Veranstaltungshäuser, Casablanca, mit dem Cosmic Dawn habe ich was gemacht, mit dem Café Wagner habe ich viel gemacht, die freie Bühne, mit den Leuten, die in der freien Bühne arbeiten, also dann Fotografen, André Helbig zum Beispiel, Die Geschichtenerzählerin Antje Horn hatte ich vorhin schon, aber auch so Bildhauer wie zum Beispiel Robert Kreinhöfner. Super, super viele, also Bildhauer, ne? Super viele Musiker natürlich. Also ich würde jetzt mal behaupten, 40 Bands aus Jena, mit denen ich zusammen schon Dinge getan habe, ob Crossover, ob gemeinsame Konzerte oder einfach nur Eigenkompositionen für Filme. Filme gedreht im KDJ vom Film e.V., Stummfilme vertont im Kasam mit dem Film e.V., mit der Filmtür eine Stummfilmvertonung gemacht. Das Nachwuchsfestival im Casablanca. Dann Tanz und Theater, super viel. Wenig Tanz, bin ich so ein guter Tänzer, gebe ich zu. Aber auch zum Beispiel Fête de la Musique, einfach diese Verbindung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit Gastronomen. Darüber wieder ganz viele, also 6, 7 Plätze oder so. Das ist also wirklich unheimlich groß. Bin sehr viel rumgekommen. Aber vielleicht auch nicht so typisch, weiß ich nicht genau, weil mich immer mal wieder andere Sachen interessieren. Und dann springe ich da so rein. Ne? Zum Beispiel, als das Kulturlabor, Abando Kulturlabor neu aufgemacht hat, haben wir da zum Beispiel gleich was gemacht. Dann wieder woanders und so hin und her.
Meinst du, das ist auch charakteristisch für Jena, also für so eine mittelgroße Stadt wie Jena, dass sich da Netzwerke relativ schnell bilden? Oder dass man da, ja, wenn man einmal reingekommen ist, kennt man einen, kennt man alle?
Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt nicht wissenschaftlich beantworten, sondern nur mal so aus meiner Perspektive, gell? Klar. Du bist doch neu in die Stadt gekommen. Bist noch nicht so lange hier. 2 Jahre, 3 Jahre?
2,5 Jahre, genau.
Wie ist denn dein Gefühl gewesen? Kommt man da leicht rein? Kennt man dann alle? Wie geht's dir damit?
Naja, ich bin ja abseits vom OKJ jetzt kein Musiker. Und also ich habe das Gefühl, über den OKJ habe ich schon viele Menschen kennengelernt. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so die Studenten eher untereinander rumhängen. Und es gibt dann so die eingefleischte Kulturszene, die auch vielleicht ein bisschen sich unterscheidet von den studentischen Milieus.
Ja, genau. Das ist doch eine schöne Beobachtung. Genau. Also was du gesagt hast, stimmt natürlich. Du brauchst erstmal einen Anlass, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die so die gleiche Meise haben wie du, sag ich jetzt mal. Muss ja nicht Musiker sein, kannst auch Schauspieler sein, dich einfach dafür interessieren, Mitmacher sein. Es gibt ein großes Atelier zum Beispiel, das Freie Bühne Montagsatelier. Das sind alles Laien, die aber Bock haben, Theater zu machen. Und wie sie es gestalten, entscheiden sie. Also man kommt leicht rein, man findet schnell einen Anknüpfungspunkt. Aber dann ist man ja noch nicht richtig drin, weil das ist ja ein Mythos, dass dieses gesamte Netzwerk an Kulturschaffenden in Jena ein großer Stammtisch wäre, an dem sich alle kennen. Das sind viele, viele kleine Kämmerchen, die sich alle überschneiden und wo man viele kennt. Also rein kommt man schnell. Die Stadt ist nicht so groß, aber sie ist sehr, sehr lebendig und sehr mobil. Du hast ja schon angesprochen, wenn du dir nur die Studenten also als einen Faktor vorstellst, wie viele junge Menschen hier reinströmen, nach 3 Jahren wieder rausströmen. Das ist für Leute wie mich, die hier kulturschaffend sind, super cool und gleichzeitig mega ätzend. Weil immer, wenn du was aufgebaut hast, zack, ist der Bachelorstudiengang vorbei und der Master ist dann in Frankfurt am Main oder was weiß ich oder so. Das ist ein großer Durchfluss. Gleichzeitig ist das total lebendig. Man kommt also leicht rein, aber wenn man das Netzwerk ausbauen möchte, brauchst du natürlich jetzt auch Möglichkeiten und Anlässe, um weiterzugehen. Also du kennst dann so ein paar, verstehst dich mit ein paar und dann musst du die Augen und Ohren offen halten, um dann in die nächste Kammer und in die nächste Blase zu kommen und immer Erlebnisse haben, wo dann mehrere Leute zu sagen, ey, das war cool, komm, lass uns da weitermachen.
Meinst du, da gibt es so einen Deckel nach oben? Also gibt es einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kenne ich alle?
Das ist eine richtige Aufgabe und das wirst du wahrscheinlich nicht erreichen. Dieser Weg ist unendlich. Und das liegt nicht nur an der Dynamik, die die Stadt hat, sondern auch daran, dass einfach kulturschaffend zu sein, das bedeutet so viel. Und wenn ich jetzt nur mal auf den Bereich zum Beispiel in der Bandarbeit runterbreche, es gibt in dieser Stadt alle 2 Jahre ein Nachwuchsfestival, eine Nachwuchsförderung für Bands. Und in der ist immer auch die Frage, wo sind die Neuen? Und alle 2 Jahre gehe ich also los und recherchiere mit vielen anderen Jugendarbeitern aus Jena, die das auch machen, und Kulturschaffenden gemeinsam, wo sind so die Neuen? Und zum Beispiel letztes Jahr finde ich dann jemanden, der sagt, ich bin schon seit 6 Jahren hier und komponiere und habe jetzt auch eine Band. Und den habe ich nicht wahrgenommen. Warum? Weil er gesagt hat, nö, ich war jetzt erstmal 5, 6 Jahre in meinem Keller, habe das rumkomponiert und so. Und dann wird das nicht öffentlich. Du findest immer wieder neue. Und die Ansprüche sind natürlich unterschiedlich. Also Zum Beispiel habe ich ja gerade gesagt, ich habe mich dann für Kurzfilm interessiert, aber auch für Musik, für Live-Vertonung, aber auch irgendwie für Theater und Schauspiel. Da findest du immer wieder Leute natürlich, die sich da überschneiden, aber dann auch immer ganz viele Menschen, die da in diesem Kosmos vielleicht ganz speziell sind. Zum Beispiel die Geschichtenerzählerin Antje Horn, die kenne ich schon super lange, aber nicht als Geschichtenerzählerin, sondern noch von viel früher durch eine persönliche Komponente. Ich habe ihre Kinder zum Beispiel einfach in einem Sportkurs gehabt und darüber habe ich sie kennengelernt. Ja. Und als sie dann Geschichtenerzählerin war, dachte ich so, hey, das passt ja super und dann waren wir voll auf einer Wellenlänge, aber die hätte ich vielleicht ansonsten gar nicht so stark wahrgenommen. Ne? Weil ich weiß nicht, ob es dafür einen richtigen Begriff gibt, aber es ist so, diese Szenen oder diese Kollektive, da kennst du dann wirklich zum Beispiel, ja, das ist der Schlagzeuger Sven und Sven ist richtig cooler Tontechniker und dann denkst du, alle kennen den in Jena und dann machst du so einen Schritt zur Seite und da kennt ihr auf einmal niemand mehr, weißt du? Das ist sehr, sehr, sehr speziell. Das sind so sehr spezielle Schichten, würde ich fast sagen. Und deshalb wirst du da wahrscheinlich nicht fertig werden. Befürchte ich, Quirin. Tut mir leid, da brauchst du ein paar Jahre.
Ist ja auch vielleicht gut, weil sonst wird es ja auch irgendwann langweilig, ne, wenn man alle irgendwie gesehen hat einmal.
Ja, na klar.
Wie meinst du denn, wir sprechen ja in dieser Sendung auch immer über Corona und die Auswirkungen der Pandemie auf die Szene. Wie hast du denn das persönlich miterlebt?
Also als Künstler muss ich sagen, gibt es ja in Jena ganz unterschiedliche Lebensentwürfe für Kulturschaffende, ne? Also für Künstler erstmal. Und ich sage mit Künstlerin deshalb, weil ich glaube, dass der Bereich der Veranstalter zum Beispiel nochmal ganz anders betroffen ist, ja, oder die Techniker, Tontechniker und so, also was da dran hängt. Das ist eine Co-Produktion, aber wenn du mich jetzt als Künstler fragst, muss ich sagen, in Jena gibt es meines Erachtens nach ganz viele Kulturschaffende, die ihren Lebensentwurf schon lange so gestaltet haben, dass sie feststellten, Kultur zu schaffen, zu schöpfen, ist nicht der Weg, wie ich meinen Lebensunterhalt vollständig verdiene. Es ist nicht meine reine Erwerbsarbeit, sondern ich baue mir da mehrere Beine auf. Oft ist es so, dass es zum Beispiel im pädagogischen Bereich ist. Ich nehme meine Methoden der Kunst und nutze die im pädagogischen. Wenn es richtig schlecht läuft, nehme ich Gelegenheitsjobs wahr. Also da gibt es Lebensentwürfe, die einfach sagen, ich habe so eine Erwerbsarbeit und meine Kunst ist der zweite Teil meiner Arbeit, aber darum von finanziere ich nicht ausschließlich meinen Lebensunterhalt. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Auch bei euch im Sender zum Beispiel, ne? Gibt es ja davon ganz viele. Freischaffende Künstler, die ihren Lebensunterhalt zu großen Teilen aus ihrer Kunst beziehen, hat Corona oder die Pandemie wahrscheinlich deshalb dann doppelt so hart getroffen, weil ihnen viele Möglichkeiten zur Lebensgestaltung komplett abhanden gekommen sind. Und da müsste man tatsächlich auch mal gerade so bildende Künstler zum Beispiel fragen, die dann in ihren Ateliers vielleicht auch einfach die Messen nicht machen können, wo sie ihre Werke loswerden und die ihre Aufträge nicht bekommen oder denen die Ateliers dann wegbrechen oder so. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil das sehr speziell ist und viel, in der Dramatik wahrscheinlich viel mehr Einzelfälle. Für mich als Musiker, der jetzt eben da so mehrere Beine hat, muss ich sagen, war da der gesellschaftliche Schaden erstmal enorm, weil dir eine gesamte Facette deines eigenen Ausdrucks fehlt und weil du auf einmal spürst, dass auch Menschen, die gemeinsam mit dir dann Kultur schaffen auf einer Veranstaltung, also das Publikum, aber auch die Menschen drumherum, alle erstmal total orientierungslos waren, weil so eine große Facette der Lebensgestaltung komplett wegbricht. Finanziell ist das natürlich für einen Künstler, der zum Beispiel seinen Lebensunterhalt als Musiklehrer verdient und jetzt erstmal sich ein neues Netzwerk aufbauen muss und mehrere Monate erstmal vielleicht gar kein Einkommen hat, weil er vielleicht komplett privat unterrichtet, ist das sehr dramatisch. Für mich persönlich war es dadurch, dass ich eben parallel noch einen anderen Job habe, erstmal unangenehm, aber nicht lebens- und existenzbedrohlich. Ja. In der Veranstaltungsbranche wahnsinnig dramatisch. Da gibt es ja 1000 Initiativen, da gibt es ja 1000 Berichte auch schon drüber. Ne? Ist ja sehr, sehr gut dokumentiert, auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass es in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird und in der Politik noch nicht so richtig verstanden. Aber da sitzen wir ja alle zusammen in einem Boot, nicht wahr? Genau. Jetzt ist natürlich eher die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Das ist eine Frage, die können wir heute nicht erörtern.
Ja, leider nicht. Eigentlich ging es mehr oder weniger darum auch, ich habe gestern so eine Podiumsdiskussion, die online war, organisiert vom Z, wo es um Kultur und Digitalisierung ging, da kam auch so eine ähnliche Frage auf. Und da wurde auch angemerkt, dass es jetzt irgendwie die Tendenz gibt, dass viele Künstler und Künstlerinnen, die mehr oder weniger angewiesen waren darauf, auf Kunst auch als ihren Broterwerb sozusagen, dass die jetzt halt sich zurückziehen, weil sie einfach ja in existenzielle Schwierigkeiten kommen. Kennst du da Beispiele aus deinem persönlichen Umfeld?
Ja. Also die sich jetzt erstmal das Kulturschaffen sozusagen nach hinten stellen und versuchen jetzt irgendwie mit dem, wie sagt man so schön, Arsch an die Wand zu kommen. Ja, das stimmt. Kenne ich Beispiele. Mir fällt es zum Beispiel ein, im Kunstwerk e.V. zum Beispiel gibt es eine Frau, die jetzt in die offene Kinder- und Jugendarbeit erstmal gegangen ist. Und da kann sie natürlich auch wieder anknüpfen mit ihren Fähigkeiten und so, keine Frage. Es gibt ja auch ein Programm zum Beispiel von den Grünen in Thüringen, die gesagt haben, okay, wenn du dich als Künstler zum Beispiel in der Arbeit mit Senioren oder der Arbeit mit Kindern einbringen kannst, können wir dir ein Stipendium zahlen, dann kommst du da erstmal unter. Solche Beispiele kenne ich schon, aber wie ich vorhin sagte, viele der Kulturschaffenden, die ich kenne oder mit denen ich arbeite, haben halt diese mehreren Standbeine und mussten sich schon früher zurückziehen, also diese freie Szene, weil sie ihren ausschließlichen Broterwerb noch nie über das Kulturschaffendsein bestreiten konnten. Und da ist jetzt eher das Problem, dass diese Strukturen, um das jetzt dann auch wieder aufzufahren, viel bedrohter sind oder weggebrochen sind. Und manche von denen vielleicht auch Jena gar nicht mehr als Standort sehen, sondern überlegen, okay, wo komme ich jetzt in einer größeren Stadt unter, wo Kultur noch mehr stattfindet, um da dann vielleicht wieder anknüpfen zu können. Ne? Das stimmt. Aber was ich von den Künstlern sagen kann, mit denen ich gearbeitet habe oder mit denen ich arbeite, ist vor allen Dingen, gibt es die einen, die in absolute Lethargie verfallen sind, ihre Kunst, also nicht mal mehr ihr das Handwerk trainieren. Also nicht mal zum Beispiel malen, einfach nur um die Techniken weiter zu verfeinern oder gar nicht mehr proben oder gar nicht mehr üben. Und dann gibt es die Dickköpfe, die Starken, die Sturen, die versucht haben, schon während der Pandemie oder die schon zu Beginn der Pandemie versucht haben, neue Formate zu finden und sich da weiter durchzubeißen und dann halt mit ganz wunderbaren Ergebnissen kommen. Zum Beispiel abgefahrene, Airtrap zum Beispiel hat ein neues Album veröffentlicht. Die haben während der Pandemie haben die halt, hat Olli super da alles daran gesetzt, so ein Album zu produzieren. Ich muss ehrlich sagen, für meine Band, wir waren erstmal so platt von der ganzen Geschichte, wir hätten gar nicht gewusst, wie wir überhaupt unseren Probenstand halten sollen. Also, ne, so, gibt ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien.
Meinst du, wenn die Normalität zurückkehrt, also wenn sie dann zurückkehrt, kehrt dann auch die Kunst zurück?
Ich gehe nicht nur davon aus, dass sie zurückkehrt, sondern ich merke ja jetzt schon, dass es viele Bestrebungen gibt. Der Neustart, der bricht ja in vielen Bereichen, ne, hervor jetzt schon und wird proklamiert. Ich glaube, dass die Kulturschaffenden alle mit den Füßen, mit den Hufen, glaube ich, sagt man, ne, schauen. Und sobald nur irgendetwas möglich ist, wird sich wahrscheinlich die Stadt vor Kultur nicht retten können. Es gibt Gott sei Dank ja viele Förderprogramme, die auch das einfach monetär versuchen zu untersetzen, aber auch die sind nicht immer so optimal für die freie Szene. Und ja, das wird richtig, da die Kultur wird total zurückscheppern. Das wird richtig abgehen, auf jeden Fall.
Das ist schön von dir, so ein optimistisches Fazit zu der Frage zu hören.
Wenn ich da kurz einhaken kann, noch die Frage ist halt eher, das sind die Jena, die freie Szene, die wird super losgehen. Wenn ich mir aber überlege, es gibt ja auch Veranstalter, die einen Haufen Programm einfach haben mit überregionalen Künstlern, mit bundesweiten, weltweiten Künstlern und wie das da aussieht, müsste man sie sehr dezidiert befragen. In Gesprächen mit Veranstaltern stelle ich nämlich fest, dass hier jetzt eher das Problem ist, diese Unsicherheiten stellt die permanent die Frage, wann kann denn der Neustart sein? Die Listen, die verschoben sind, sind immens groß. Die Touren wurden tausendmal geschoben. Alles überlappt sich, alles überdeckt sich. Und du hast immer noch dieses Risiko. Also aus Veranstaltersicht würde ich hier auch gar nicht optimistisch sein, sondern da ist eher noch das riesengroße Pamphlet mit, wann kann denn der Neustart beginnen? Und wird dann hier alles brechend voll? Werden die Künstler ihre Shows spielen müssen und wir gehen leer aus? Also da ist es total, da ist es noch sehr unübersichtlich.
Also du differenzierst dann nochmal sehr stark zwischen der offiziellen Veranstaltungsbranche und so den freien Künstlerinnen.
Ja, deshalb, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Also, weißt du, verstehe, also die gehören für mich untrennbar zusammen. Nur ein Veranstaltungshaus, das einfach auch überregionale Künstler hat und da spielen vielleicht die lokale Bandszene nicht so eine große Rolle, ne? Während so Jam-Formate oder draußen passiert irgendwie was, ne, so Elektrokollektive legen auf oder ähnliches, ne, das hat dann andere Rahmenbedingungen einfach, weil das ist in Jena und passiert dann, wenn es geht. Und große Veranstaltungshäuser, die einfach auch mit überregionalen Künstlern arbeiten, haben noch ganz andere Verflechtungen und Beziehungen und ganz andere Verpflichtungen, ne? Und können dann auch könnten diesen Sprung wahrscheinlich auch nicht aufnehmen, weil sie einfach halt noch einen Zettel voll mit, eine Liste noch voll haben mit Leuten, die sie noch machen müssen, ne? Die sie machen wollen auch.
Du bist ja jetzt halt schon sehr viel eingegangen auf Künstler und Künstlerinnen. Wie geht's denn Vereinen und freien Trägern mit der Pandemie?
Da gibt's unterschiedliche Perspektiven und dann kann man aber so einen Durchschnitt vielleicht nehmen, weil halt jeder Träger ist wirklich sein eigener Kosmos und hat seine eigenen Bedürfnisse und Voraussetzungen auch, um so einer schwierigen Situation entgegenzuwirken. Was man so im Querschnitt sagen kann, ist aber auf alle Fälle, dass die Situation wirtschaftlich gesehen zwar angespannt ist bei den freien Kulturträgern, aber dass sie es schaffen konnten durch Teilnehmerbeiträge, die weiter gezahlt wurden, Mitgliedsbeiträge zum Beispiel oder Förderungen und Kostenreduktionen, eventuell auch Kurzarbeiten und so versuchen konnten, die Ausgaben zu reduzieren und bei den Einnahmen es irgendwie noch so zu schaffen. Das ist jetzt wirklich langsam am Erschöpfen, aber sie sind so wirklich so auf Winterschlaf-Lebenserhaltungssysteme, Notfallplan gelaufen und konnten sich bis jetzt jedenfalls größtenteils dadurch retten. Mussten aber natürlich auch, und da ist der Schaden halt wirklich groß, Gedanken machen, wozu gibt es uns überhaupt, wenn wir nicht tätig werden können. Also es gibt ja zum Beispiel einen Chor, der muss sich jetzt überlegen, wie finden wir denn jetzt statt als Chor? Eine Tanzschule muss sich fragen, wie erreiche ich denn meine Teilnehmer? Das heißt also, viel muss in den digitalen Raum migriert werden und dabei geht natürlich sehr, sehr viel Energie drauf von den Akteuren und das funktioniert auch nicht überall gleich gut. Den Übertrag in diese digitalen Konzepte war also eher so eine Art Pflaster. Da geht es denen unterschiedlich gut. Manche konnten es schaffen, über Förderprogramme Dinge wie infrastrukturell zu verbessern. Wir hatten das ja vorhin auch schon im Vorgespräch, ne? Kleine Renovierungsarbeiten, wenn das Geld dafür noch da ist, oder eben Fördermittel bekommen, um noch was zu erneuern oder noch was auf den neuesten Stand zu bringen, Lüftungsanlagen oder ähnliches, Techniken, Kassensysteme. Schlussendlich muss man aber auch sagen, dass der Bedarf nach einem Neustart dadurch natürlich auch gewachsen ist, absurd groß ist und die Frage, wie der gestaltet werden soll, ne? Da gibt es auch einige Vorschläge schon, da können wir vielleicht nachher drauf eingehen, ne? Weil die überdecken sich eigentlich ganz gut mit den Geschichten, die wir auch in der politischen Vertretung so angedacht haben, ne? Was wir da auch als Feedback bekommen. Also die sind wirklich alle gerade auf Lebenserhaltungsmaßnahmen und hoffen, dass es nicht noch länger geht und dass die ansonsten, du weißt, ein komatöser Patient wacht irgendwann auch nicht mehr auf, ne?
Du hast es ja auch gerade definiert oder wir haben es gemeinsam so bezeichnet als freie Träger. Vielleicht ist aber gar nicht allen HörerInnen klar, was das genau bedeutet. Könntest du das für uns nochmal kurz definieren? Was sind denn freie Träger?
Wenn ich von freier Szene spreche, dann meine ich erstmal jeden Menschen, der Kultur macht und sich als Kulturakteur versteht. Das bedeutet also, du bist für mich ein Teil der freien Szene, weil du dich dafür entschieden hast, jetzt Radio zu machen zum Beispiel. Und du willst damit eben Kultur pushen und dich verwirklichen. Die freien Träger sind für mich dann daraus abgeleitet, vor allen Dingen eben Institutionen, also Vereine oder GbRs oder auch Initiativen. Also dann, wenn sich mehrere zusammenschließen, erstmal beschließen, wir wollen vielleicht sowas wie ein Verein werden oder eine Struktur werden. Und das sind dann eben ja so kleine Rechtsformen, so kleine Konstrukte, ja, kleine Vereine meistens. Können natürlich auch GmbHs sein oder Aktiengesellschaften, aber das ist jetzt unrealistisch. Wir sind es oft, ne, Vereine. Und das kann dann alles Mögliche sein. Also zum Beispiel Bewegungsküche in Lobeda, ne, die dann eben soziokulturell breaken und Urban Dance machen und Urban Culture oder Zellular Festival, wo sich Studenten, freie Wiener Kunstverein, Lesezeichen e.V., aber auch größere dann eben, ne, die schon etablierter sind. Momolo zum Beispiel, Radio OKJ ist auch ein freier Träger. Das sind also die dann zum Beispiel eben auch gefördert werden durch die Stadt, weil man da sagt, die brauchen eine Strukturförderung, also eine institutionelle Förderung, damit die Struktur erhalten bleibt. Ne? Können auch kleine sein, so Benz Privat zum Beispiel ist so ein kleiner Träger. Genau.
Du bist ja auch in der Jugendarbeit aktiv, wie du uns vorher gesagt hast. Wollen wir noch kurz einen Abstecher darüber machen? Wie sah es denn in der Jugendarbeit aus während der Pandemie?
Ja, das sah so ähnlich aus wie bei den Künstlern auch. Erstmal alles zu, große Ratlosigkeit bei den jungen Menschen, die Frage oder diese Schockstarre erstmal, ne? Da sah es vor allen Dingen so aus, dass man sich in der Jugendarbeit zwei Fragen hat. Die erste ist, es gibt einen Haufen junge Menschen, die ganz dringend einen Förderbedarf haben, die man unterstützen muss. Und damit meine ich nicht Schule, sondern einfach auch Lebensgestaltung. Wenn alles wegbricht, wie sie ihr Leben gestalten können. Ich weiß nicht, ob du mal 16 warst, ich war mal 16. Stell dir vor, man hätte uns ein Jahr Hausarrest gegeben. Wie krass wäre das gewesen? Oder denk noch weiter runter, noch jüngere Menschen, junge Menschen. Ne? Da haben wir also ganz schnell eine Strategie gesucht, wie wir das machen können. Trotz Kontaktbeschränkung irgendwie da die abzufangen, gerade diese Einzelfälle und parallel dazu digitale Angebote zu entwickeln, mit denen wir auch große Gruppen irgendwie wieder stattfinden lassen können im digitalen Raum. Ja, und da sind viele tolle Dinge passiert. Es gibt tatsächlich jetzt von der AG Jugendarbeit, in der alle Jugendarbeitsträger sozusagen vereint sind, gibt es da noch viele Auswertungen und viele Gespräche. Und da wird noch viel evaluiert. Und dann, wenn das mal fertig ist, dann rufe ich dich sofort an und sag dir, was wir in Jena so alles Tolles dazu erfunden haben und wie gut das funktioniert hat.
Danke für diesen Überblick. Du bist ja auch noch im Beirat Soziokultur aktiv. Könntest du
Ja.
uns zuerst mal erklären, was ist denn überhaupt der Beirat Soziokultur? Und dann, wie hat er sich denn eingebracht jetzt in dieser Pandemiezeit, in dieser schwierigen Zeit?
Ja, gerne, gerne. Also der Beirat für Soziokultur ist im Prinzip ein politisches Gremium. Irgendwann haben es die Kulturschaffenden und Kulturakteure der Stadt geschafft, politisch zu erwirken, dass wir also als freie Szene auch ein ganz wichtiger Player sind in der Stadt, der einfach mit beteiligt werden muss. Denn nur die offiziellen Vereine, die gefördert werden oder so, zu berücksichtigen, genügt halt nicht. Der Beirat Soziokultur vertritt also die Interessen, die politischen Interessen der freien Szene, der soziokulturellen freien Szene. Und der besteht aus Vertretern der Interessengemeinschaft für Soziokultur, also den gewählten Vertretern der Szene, aus Vertretern des Jugendhilfeausschusses und aus Vertretern des Kulturausschusses, die sich gemeinsam einmal im Monat also zu verschiedenen Themen beraten und versuchen, Dinge auf den Weg zu bringen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es den gibt. Ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei und es gibt ihn wahrscheinlich jetzt schon 10 oder 12 Jahre. Da bin ich jetzt nicht gut, genau, bin ich nicht ganz im Bild, aber es gibt ihn also schon so ungefähr so diesen Zeitraum. Und in der Zeit haben wir also schon vieles auf den Weg gebracht, was du selber vielleicht auch jetzt schon einfach als Standard wahrnimmst oder schon als gegeben. Der Beirat für Soziokultur hat zum Beispiel gemeinsam mit den Vertretern den Kulturschlachthof auf den Weg gebracht. Da haben wir lange dran gebohrt. Da ging es immer darum, ne, wir brauchen Freiflächen für Kultur, wir brauchen aber auch Häuser für Kultur. Ein Kulturschlachthof zum Beispiel entstanden. Wir haben die Idee einer Kulturberatung, also einer Vereinsberatung. Kulturakteure können sich also Informationen zu Fördermitteln holen, werden aber auch bei der Beantragung solcher Mittel beraten und unterstützt. Die haben wir auf den Weg gebracht. Wir haben ein Format, das heißt Jugendarbeit trifft Soziokultur. Da war lange, lange, also ein Austausch zwischen Jugendkultur im Allgemeinen. Dann ging es viel um das Thema Flächennutzung. Du erinnerst dich vielleicht, vor ein paar Jahren war das Thema so Jugendliche auf dem Theatervorplatz, vor der Stadtkirche. Wo kommen die alle her? Warum hängen die da alle rum? Und wir so gesagt haben, ja, ist ja klar, die brauchen Freiflächen. Und die gibt es halt in Jena immer weniger. Beteiligungsorte, wo man auch unbeobachtet sein Leben verbringen kann. Und da ist zum Beispiel die Idee einer Raumnutzungsagentur, Zwischennutzungsagentur schlussendlich entstanden auf Initiative der Stadtverwaltung und dieser Idee des Beirats haben wir lange geklüngelt. Genau, solche Dinge haben wir also schon geschossen, auf den Weg gebracht, den Fonds Soziokultur. Quirin, wenn du also sagst, ich will Kultur machen und will ein Mikroprojekt machen, habe eine super coole Idee, kannst du dich also einfach beim Fonds Soziokultur melden und ein Mikroprojekt beantragen. Dann wirst du sozusagen im Beirat kommen, wirst uns erklären, was du machen willst, kriegst vorher auch eine Beratung und kannst dann deine Kulturaktion starten. Auch eine super coole Sache, finde ich, gerade für neue Akteure. Und jetzt natürlich in der Pandemie hatte sich vor allen Dingen erstmal die Frage gestellt, wie geht es denn weiter mit dem städtischen Haushalt und der Akzeptanz und Sichtbarkeit von Kultur? Es gab zum Beispiel eine Aktion von der Freien Bühne, Sichtbar bleiben. Ne, solche Sachen werden dann in den Beirat gespeist und dann weiterverteilt. Ne? Projekte wie Äpfel für die Kunst werden dann in den Beirat gespeist und von dort aus in das breite Netzwerk der Soziokulturschaffenden getragen. Ne? Aber auch Forderungen natürlich. Ne? Besonders jetzt eben in der Kürzungsdebatte im Haushalt.
Kannst du uns da so einen kurzen Überblick geben? Wie ist denn da die Kürzungsdebatte verlaufen innerhalb von dem Beirat? Also vielleicht so als Chronik irgendwie aufgemacht, auch wenn sich jetzt die Situation ja nochmal verändert hat, weil jetzt hat das Haushaltssicherungskonzept, so wie es geplant war, ja schon wieder vom Tisch ist.
Okay, eine Chronik. Pass auf, ich versuche, wenn ich jetzt was auslasse und Hörer, die mit mir zusammen daran gearbeitet haben, sich dann denken, was erzählt der denn da für ein Quark, dann müssen die mir halt danach einen Brief schreiben. Ich versuche es jetzt wirklich mal so übersichtlich und flapsig wie möglich zu gestalten. das ging im Prinzip schon los im Oktober, November, ne? Uns war klar im Beirat, dass durch die, also wir waren frisch konsolidiert, wir waren neue Leute sind dazugekommen, wir haben geguckt, okay, was haben wir früher gemacht, was sind so die neuen Themen? Und da ist uns aufgefallen, dass durch die Pandemie natürlich die Steuerlast, die Steuereinnahmen der Stadt, also die Einnahmen der Stadt einfach anders aussehen werden und dass wir davon ausgehen, dass sie geringer ausfallen werden und dass gleichzeitig ein größerer Bedarf einfach vielleicht auch resultiert. Und da haben wir, war uns eigentlich so im Oktober, November klar, es wird zu einer Kürzungsdebatte kommen. Und wir müssen jetzt gucken, dass die Szene und die Kulturakteure auf alle Fälle erstmal zusammenstehen und nicht sich auf so kleine Kürzungsdebatten einlassen, in denen sie gegeneinander ausgespielt werden. Haben also da schon, war uns also klar, dass Bildung, Soziales und Kultur muss breit aufgestellt erstmal sich da orientieren. Da
also wussten wir aber noch nicht genau, wie das aussieht. Es hat im Vorfeld so einen Zusammenschluss gegeben sozusagen, bevor es überhaupt das Haushaltssicherungskonzept irgendwie aufgetreten ist.
Naja, der Zusammenschluss noch nicht, sondern wir im Beirat haben mal so extrapoliert in die Zukunft, wie das dann aussehen könnte und wie wir uns jetzt aufstellen müssen erstmal als Beirat und als Interessenvertretung der Soziokultur. Und dann kam ja im November schon der erste Vorschlag eines Haushaltssicherungskonzepts und der war so dramatisch und so heftig und so rigoros der war so das Worst-Case-Szenario oder fast das Worst-Case-Szenario. Er war ein ziemliches Bad-Szenario vielleicht, also ja, nicht, er war schlimm. Der kam im November und hat uns halt erstmal wirklich, uns ist die Kinnlade runtergeklappt und wir haben gesagt, jetzt müssen wir auch nicht ins Tun kommen und haben erstmal geschaut, an welchen Bereichen wird gekürzt, wie sieht das aus, wie ist die Struktur, wie sind die Fristen, was, also dieses ganze Pamphlet erstmal so geordnet für uns. Und dann formierte sich schnell natürlich ein Bündnis. Das ging im Dezember los, es ging im November los, bahnte sich das an und das Bündnis hat man versucht, möglichst breit zu stricken. Also wir wussten ja zum Beispiel ökologische Belange, Fridays for Future ist ein sehr starker Partner, es ist sehr, sehr breit aufgestellt. Also das heißt, alles, was das ökologische Thema angeht, die sind schon mal dicke. Jugendarbeit, zack, Kultur, zack und alle sozialen Belange, sozusagen, die noch dazugehören und Bildungsbelange, zack, alle so dran und dann erstmal sich sortieren und gucken, wie geht das jetzt? Was sind unsere Forderungen? Wie ist die Prognose? Was müssen wir jetzt überhaupt tun? Wer macht überhaupt alles mit? Wen haben wir vergessen? Und dann wurde das so ein riesengroßes Konglomerat von Leuten und endete dann in dem Bündnis HSK, so nicht Bündnis, ne? Das jetzt erstmal so ein großer Zusammenschluss war. Aber nicht der einzige. Also auch viele Akteure, die einfach zu der Zeit noch nicht in diesem Bündnis waren, von denen wir aber wussten durch unsere Netzwerke, dass die diese Forderung mit unterstützen oder dass die mit dabei sein wollen. Und wir uns jetzt aber erstmal mit 30, 40 Trägern erstmal sortieren müssen und die dann mit ins Boot holen. So, das war also ein Gigant. Weil die Kürzungen auch so umfangreich war, war das Netzwerk auch so groß. Das war Dezember. Und im Januar haben wir dann, wie man so schön sagt, angefangen, sagt man, Eier machen. Also dann wurden Brötchen gebacken. Dann ging es darum, jetzt eine Aktion ins Tun zu kommen, sich zu strukturieren. Und parallel dazu hat der Beirat angefangen, natürlich vor allen Dingen mit den politischen Vertretern in Kontakt zu kommen, die über den Kulturausschuss auch einfach im Gremium sitzen. Das heißt also, wir hatten das große Glück, dass halt zwei sehr progressive Parteien, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke, im Beirat für Soziokultur sozusagen also zwei Vertreter haben, die für die im Stadtrat sitzen und die uns dann einfach auch Dinge erklären konnten, die auch sagen konnten, wie die Debatten sind, auch was für Ideen vielleicht auch in der eigenen Fraktion, so in welche Richtung es gehen soll, so mal ganz vage, einfach, dass wir so ein Bild haben und auch wissen und wir konnten auch Informationen rückführen, wie es gerade in dem Bündnis aussieht, was da die Pläne sind, was auch die soziokulturellen Träger denken, wie sie sich verhalten. Und genau, da wurde es zusammengezurrt und dann haben wir darüber, über unser Netzwerk sozusagen einerseits versucht, über politische Vertreter im Stadtrat einzuwirken, denen zu erklären, was unsere Bedenken sind, wo wir die Gefahren sehen. Wir haben der AG Jugendarbeit Informationen zugeschoben zum Thema, was bedeuten Kürzungen für die einzelnen Projekte, zum Beispiel in der Kulturförderung ganz konkret. Ne? Da habe ich auch bei euch im Sender zum Beispiel angerufen und gefragt, wenn man 20% wegnimmt und noch Rabatts beschneidet, was bedeutet das dann kurz- und mittelfristig für den Sender? Kann es denn überhaupt noch geben? Die ganzen institutionell Geförderten über die Kulturförderung alle abtelefoniert. Und dann versucht in jeder Gesprächsrunde, in jedem Gremium, wo wir sitzen, das auf den Tisch zu bringen und unsere Perspektive darzustellen, aber vor allen Dingen auch eben politisch zu schauen, dass wir in den Fraktionen möglichst klar die Informationen weitergammeln und zu hoffen und oder darauf einzuwirken, dass die sich so aufstellen und so öffentlichkeitswirksam das thematisieren, dass wir dann auch dagegen irgendwas, also dass wir dagegen halten können. Ne? Genau.
Klingt richtig spannend, vor allem da diese Verflechtungen mit der Stadtpolitik. Du hattest ja vorher auch schon erwähnt, dass ihr politische Vertretung im Beirat mit hattet. Findet ihr, die politischen Parteien, die du erwähnt hattest, haben dann eure Punkte gut aufgegriffen? Oder wie hast du diese politische Diskussion im Stadtrat dann miterlebt?
Na, die Diskussion im Stadtrat ist ja das Ergebnis von vielen Ausschüssen, die vorher tagen und arbeiten. Ne? Es gibt also viele drumherum, sondern der Stadtrat ist dann sozusagen die Kür, der große Show. Ja, haben die Parteien das gemacht? Das ist eine sehr pauschale Frage, weil ich finde es zum Beispiel total gut, wenn sich die progressiveren Parteien zum Beispiel erstmal dafür einsetzen und sagen, Kultur, Bildung und Soziales sind doch genau der Grund, warum Menschen hierher kommen und hier bleiben. Weil ja das Argument der Stadtverwaltung, wenn wir die Wirtschaft schön entlasten und die Infrastruktur weiter ausbauen, dann kommen ja die großen Unternehmen und die bringen dann die Steuern und dann geht es uns bald wieder gut. Ja. Und dabei komplett außen vor gelassen haben, dass wenn du dieser Argumentation folgst, fragst du dich als erstes, wenn diese tollen Unternehmen kommen sollen, brauchen die vielleicht Fachkräfte? Und wenn diese Fachkräfte in ganz Deutschland gerade Mangel sind, dann wird sich eine Fachkraft entscheiden, wo sie hingeht und wo sie bleiben möchte. Nämlich da, wo das Leben gut ist, wo es den Kindern gut geht, wo Kultur stattfindet. Das heißt also, alle Parteien, die erstmal auf den Trichter gekommen sind, zu sagen, es ist aus diesen neoliberalen, gemeinen, fiesen Gesichtspunkten schon total absurd, dann dort zu kürzen. Selbst unter eurer eigenen Strategie ist das absurd. Ja? Aber dazu gehört auch noch, dass eine Stadt einfach solidarisch miteinander sein muss, lebenswert sein muss. Und da stellt sich nicht immer nur die Frage nach, wie ist man der neueste, cool und super fancy, sondern auch, wie ist man gerecht? Wie nimmt man auch die Schwachen mit? Ja? Also die gesamte Gesellschaft sollte sich das fragen. Und alle Parteien, die da drauf eingegangen sind, zu sagen, also es macht aus neoliberaler Sicht nach eurem eigenen Argument und Strategien keinen Sinn, aber auch das ist nicht mal der Punkt, sondern der Punkt ist vor allen Dingen die Frage, wie geht man mit den Schwächsten in einer Stadt um und geht man mit Hilfsbedürftigen um, aber wie geht man auch gemeinsam mit einer Weltoffenheit um? Ja, die haben uns natürlich dann schon gut vertreten. Die haben das schon aufgenommen, was wir gesagt haben. Dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Ansonsten könnten wir heute vielleicht schon mal die Tapete von der Wand im OKJ abmachen, weißt du, wie ich meine?
Der ursprüngliche Plan, das Haushaltssicherungskonzept war ja an vielen Stellen in der Förderung einfach 20% pauschal zu streichen. Du hast dann ja viele freie Träger angerufen und hast gefragt, was würden denn 20% Kürzungen für euch bedeuten? Was ist denn dabei rausgekommen?
Genau, ich habe die AG Jugendarbeit wollte einen offenen Brief verfassen, in dem sie darstellt, was aus ihrer Sicht, also was die Fachmeinung zu diesen Kürzungen ist und transparent machen, wie sich diese Kürzungen auswirken. Ich habe versucht, von den institutionell Geförderten, die kann man öffentlich einsehen auf der Jena Kulturseite, das sind also institutionell gefördert im Sinne von, du bekommst einen Betrag, damit du mit dieser Struktur anfangen kannst, lebensfähig zu werden, neue Mittel zu akquirieren und so weiter und so fort. Ne? Also was mieten, vielleicht eine Personalstelle oder und so weiter. Da gibt's 18, waren 18 Stück auf der Liste und davon habe ich viele angerufen, nicht alle, das wäre auch in der Kürze der Zeit nicht schaffbar gewesen, aber und mir versucht, ein Bild zu holen. Und jetzt die Frage, was genau willst du denn dazu wissen? Wie die das finden, dass man 20% wegnimmt oder wie das aussieht, wenn man denen das wegnimmt?
Ja, wie das aussieht, also was das bedeutet hätte, wenn das tatsächlich umgesetzt werden worden ja. wäre.
Man kann durch die Bank weg sagen, meine These war dann, je geringer die Förderung ist, die dieser Verein oder dieser Träger bekommt von der Stadt, umso relevanter ist der. Weil meistens brauchen diese institutionell geförderten Träger diesen Betrag, diesen geringen Betrag, um überhaupt erstmal eine Struktur zu haben, mit der sie dann weitere Förderung beantragen können auf Bundes- und Landesebene, mit der sie dann überhaupt erst das machen, wozu sie da sind. Ja? Also das ist so eine Art Fundament, das sie brauchen. Und das ist nicht kein stabiles Fundament. Du kannst dir sicher sein, dass das schon immer sehr wackelig war und auch dann eben schon sehr dünnes Fundament war. Und je geringer der Betrag, umso dramatischer. aber durch die Bank weg für alle dramatisch und existenziell bedrohlich. Beispielsweise, ich versuche mal ganz kurz den OKJ als Beispiel zu nehmen, weil wir hier gerade am Sender sind. Also du im Sender und ich hier bei mir, aber weil wir gerade darüber sprechen. Du hast im OKJ brauchst du Sendehelfer, die sich darum kümmern, dass die Sendungen on sind. Du brauchst aber auch diesen Raum, das Studio, du brauchst aber auch die Leute, die die Verwaltung drumherum machen, die Menschen akquirieren, einweisen, wie es funktioniert, neue Formate spinnen, Menschen auch bilden darin, junge Menschen zum Beispiel. Dann hast du das angedockt daran, das Rabatt, das sich explizit auf junge Menschen und die Medienbildung bezieht. Und wenn du den Bereich jetzt 20% wegnimmst, passiert Folgendes. Du kannst die Sendehelfer nicht mehr bezahlen und musst die eigenen Gehälter runterschrauben auf ein Minimum. Du hast aber auch niemanden mehr, der die Drittmittel ordentlich akquirieren kann, um die tollen Projekte zu machen. Deine Redaktion wird kleiner, weil du keine kleinen Mini-Honorare mehr hast, um die Redakteure zu bezahlen, wenn sie es nicht ohnehin schon ehrenamtlich machen. Wenn deine Redaktion kleiner wird, wird dein Gesprächanteil geringer und der Informationsgehalt. Die große Förderung greift der OKJ aber ja vor allen Dingen ab, um überhaupt existieren als Bürgersender. Da braucht er eine Quote, wie viel Information und Redeanteil drin ist. Wenn du keine Redaktion mehr hast, die das machen kann und das wegschmilzt, hast du auf kurz oder lang das Problem, dass dir die große Förderung wegbricht. Parallel dazu hast du im Rabatz aber auch keinen Nachwuchs mehr, den du ranzüchten kannst, weil du da die gesamte Arbeit von Akquise und die Projekte, die du dort machst, alle einstampfen musst oder reduzieren musst, sodass sie nahezu nicht mehr umsetzbar sind oder auf kurz oder lang die ganze Netzwerkarbeit, die du brauchst, damit diese Menschen erreicht werden, nicht mehr geleistet werden kann. Und das heißt, so 2 bis 4 Jahre wird das immer kleiner und wackeliger und dann irgendwann kracht es einfach zusammen. Ja? Das heißt, du hast so einen Dominoeffekt von Förderung und Förderstrukturen, die einfach dann ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr stattfinden können und dann zusammenbrechen. Das jetzt mal flapsig formuliert und es würde sicherlich so, aber so mal als grobes Bild. Oder so kleinere Vereine, zum Beispiel der Kunstwerk e.V., der kriegt, glaube ich, 5.000 Euro. Das ist überhaupt gar nichts im Vergleich zu den anderen Fördersummen, die so im Raum stehen. Die brauchte er, um die ganz über diese Miete auszugleichen für die ganz, ganz schweren Zeiten, wo einfach gerade saisonal zum Beispiel wenig Teilnehmer kommen, weil die finanzieren sich nahezu nur über solche Teilnehmerbeiträge. Wenn du denen da was wegnimmst, dann verlieren die den Standort. Und wenn sie den Standort verlieren, ist alles weg. So. Genau. Und größere natürlich dann, ich nehme mal Casablanca ist zum Beispiel sehr groß, ne? Da würde der Einschnitt dann bedeuten, es gibt statt 5 Bundesfreiwilligen nur noch 2. Es muss noch im Personal der Hauptamtlichen gekürzt werden. Das heißt also, es gibt nicht nur weniger Veranstaltungen, sondern auch weniger junge Menschen, die ausgebildet werden. Du hast weniger Power, um Veranstaltungen zu machen. Und es ist so ein dramatischer Einschnitt, dass die anderen natürlich diese Überarbeit dann noch oben drauf kriegen. Und dann fängt das halt an, ist es dann die Frage, können wir unter dieser Prämisse überhaupt noch gute Arbeit machen? So. Das sind so von einem ganz großen bis zu einem ganz kleinen mal so durchdekliniert. Nimm die Musik- und Kunstschule, wenn du der die Projektförderung wegnimmst, dann gibt es kein Instrumentenkarussell mehr. Dann können also junge Menschen in der Schule, die vielleicht keinen Zugang zu Instrumenten haben oder wo die Eltern nicht so affin sind oder wo das Geld nicht ausreicht oder die bildungsfern sind, die alle erreichst du nicht mehr, wenn es darum geht, sich als junger Mensch mal mit einem Instrument auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, ob es was für dich wäre, ein Instrument spielen zu wollen und das zu ergreifen. Und die Musik- und Kunstschule ist ja als Volksschule gedacht. Also da geht es ja eigentlich darum, Talente zu fördern, unabhängig von Einkommen und Bildungsgrad, sondern Talente. Ja, dann bricht das weg. So, und dann kannst du dir immer, dann spinn dir das immer einfach mal so 3-4 Jahre in die Zukunft und stell dir dann vor, was für ein trostloser, sinnloser, grauer Klotz diese Stadt dann noch ist. Und ja. Und dann erkläre mir bitte, welche super fancy ausgebildete Fachkraft, die überall auf der Welt arbeiten könnte und welcher Kulturschaffende, der auch nach Leipzig, Berlin oder Frankfurt gehen könnte, welcher Student, also welcher Mensch will dann noch hier bleiben, der schon lange hier ist und wer will dann noch kommen? So, das ist dann die spannende Frage.
Gut, diese 20% Kürzungen, die in dem ersten Vorschlag drin standen, die sind jetzt Gott sei Dank nicht mehr aktuell. Jetzt gerade am Mittwoch wurde ein neues Konzept vorgestellt für den neuen Doppelhaushalt. Wir haben da beide schon ein bisschen reingeschaut, sind aber noch nicht ganz durchgestiegen. Wollen wir trotzdem versuchen, uns dem ein bisschen zu nähern? Was ist denn jetzt der aktuelle Vorschlag?
Ja, den genauen Vorschlag haben wir. Wir haben jetzt hier öffentlich auf rathaus.jena.de, ne, gibt es eine Präsentation zum Doppelhaushalt 2022-2022 mit Veränderungen gegenüber dem HSK. Und das kann sich also jeder, der Lust hat, kann sich das angucken und kann da auch reinschauen. Da gibt es dann Tabellen und in Tabellen wird so ungefähr dargestellt, welche Kürzungen jetzt modifiziert sind oder rausgefallen sind.
Vielleicht können wir es auch erklären. Also da gibt es ja diese Tabellen und es gibt diese eine Spalte, die heißt Konsolidierungsbeitrag. Betrag. Und dieses Wort, das musste ich tatsächlich nachschlagen, als ich das erste Mal gehört habe. Also das heißt so viel wie viel soll eingespart werden, mehr oder weniger.
Ja, genau. Was steht grob drin? Es gibt verschiedene Maßnahmen, A- und U-Maßnahmen. Ist aber jetzt egal, was das bedeutet. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die am Anfang in einem Katalog zusammengefasst wurden und wo gesagt wurde, da stellt sich die Stadtverwaltung vor, könnte man einsparen und das würde so viel bringen und dann würde das so und so aussehen. Diese Konsolidierungsbeträge sehen jetzt anders aus und da sind zum Beispiel die Kürzungen für Frauenvereine, aber auch für Integration und Migration, aber eben auch für die Vereinsförderung in der Kultur. Die sind sozusagen erst einmal raus. Zuschüsse an Sozialvereine, ganz wichtig für mich auch Sozialtickets Jena-Bonus, auch für die Kultur super wichtig, dass Menschen überall aus allen Stadtgebieten, auch Einkommensschwache, frei sind in der Mobilität. Solche Dinger sind erstmal raus. Aber das sind nicht alle Bereiche, in denen es uns wichtig ist, dass sie gut und pfleglich behandelt werden. Welche denn noch drin sind und wie die Auswirkungen sind und wie die Diskussionen darüber laufen, da wird es jetzt etwas undurchsichtiger. Genau, Philharmonie zum Beispiel wird konsolidiert, sehe ich gerade. Was ich total krass finde, und das ist noch drin, ist die Kürzungen in den Medienprojektbereichen Rabatz, Kindersprachbrücke, MINT, also das ist die Nachwuchsförderung für technische, für Naturwissenschaft und Technik. Das heißt also auch sowas wie Rabatz, das ich ganz klar als einen wichtigen Faktor sehe, aber auch die Projekte Kindersprachbrücke und MINT, die sind alle noch drin. Also es ist nicht so, dass jetzt alles raus ist und die Welt ist wieder in Ordnung. Was sich vor allen Dingen verändert hat im Vergleich zum HSK, ist aber natürlich eigentlich diese normale Konsolidierungsdebatte, wie man sie normalerweise kennt. Also das bedeutet, es wird sich darauf geeinigt, dass es einen Doppelhaushalt gibt. Es wird sich darauf geeinigt, dass eben diese einzelnen Bereiche erst in den Ausschüssen besprochen werden. Dann wird sich dort gestritten, dann wird das zusammengepackt. Da gibt es also immer einen Vorschlag von der Verwaltung und weitere Vorschläge, die werden dann also in den Unterausschüssen zusammen debattiert und da wird sich also dann gestritten, wie man das machen möchte. Und dann kommt das in den Stadtrat und dann wird es dort dann verabschiedet oder nochmal neu debattiert und so. Also normalerweise hat also der Stadtrat und die Politiker gemeinsam mit der Verwaltung die Aufgabe, den Haushalt so nach und nach zusammenzubauen. Ja, also ne, die Verwaltung fängt an, macht einen Vorschlag. Dann kommt die Politiker dazu, haben auch ihre Vorstellungen und das endet dann irgendwann in einem Haushalt. Das haben wir jetzt Gott sei Dank wieder. Auch wenn die Kürzungsdebatte immer noch dramatisch ist, war das vorher ausgehebelt. Das muss man sich halt klar machen. Davor war es also so, dass die Verwaltung einfach sagen konnte, wir müssen sparen und so werden wir sparen. So friss oder stirb. Meines Erachtens nach wäre das ein Verwaltungshandeln gewesen. Die Kommune wäre dazu gezwungen gewesen, dieses Konzept zu machen. Und dann wäre es meines Erachtens nach tatsächlich so gewesen, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Land dann guckt, wie sie diese Einsparungen umsetzt. Ja. Aber das heißt also, es wäre dann nicht so gewesen, dass man das Haushaltssicherungskonzept nimmt, in den Ausschüssen als Vorschlag sieht, sondern das wäre dann der Holzhammer gewesen. Ja. Dann hätte man halt nur darüber sprechen können, wo die Verwaltung noch mehr einnimmt, um nicht in dieses HSK zu kommen oder und so weiter. Aber wäre das sozusagen ausgehebelt gewesen, ja.
Vielleicht um noch mal ein bisschen mehr auf so die Debatte in der Stadtpolitik einzugehen. Wo könnte man denn noch sparen? Also ich weiß, du bist natürlich jetzt nicht die richtige Person, sowas zu fragen, aber was wären denn deine Ideen als Kulturschaffender? Wo konnte man denn noch sparen, außer an der Kultur, wenn Kultur so wichtig ist und da nicht gespart werden sollte?
Mein erster Impuls war eigentlich der, wo können wir denn mehr einnehmen? Also, ja, das habe ich mich gefragt. Denn die Beträge zum Beispiel im Bereich der Kultur, in diesem freiwilligen Bereich, sind im Vergleich zum gesamten Haushalt nicht besonders groß. Also wenn in anderen Bereichen sprechen, was da für Summen verhandelt werden, geht es hier wirklich ja um Peanuts im Gesamthaushalt, die aber so einen dramatischen Effekt haben und es halt vermittelt werden muss, dass das schon das absolut Essentiellste ist. Wo ich mir hätte Einnahmen vorstellen können, wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich unqualifiziert gesagt, vor allen Dingen in dem Bereich ich bin selber Vater, gell? Es wird jetzt, kommt jetzt komisch, aber in Kita-Gebühren zum Beispiel gefällt mir eine Sache nicht. Und da hätte ich gesagt, das hätten wir machen können. Da gibt es gerade nur so zwei Stufen. So, du kannst nicht zahlen oder du kannst zahlen. Die Staffelung fehlt mir ein bisschen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wenn Kita-Gebühren sozial Schwache und Geringverdiener sollen nicht angefasst werden. So gering wie möglich, Teilhabe ermöglichen. Aber ab da an gibt es Menschen wie mich zum Beispiel, die leben doch eigentlich ganz gut in dieser Stadt. Und die sind sicherlich bereit, mehr zu zahlen, wenn das bedeutet, dass das Schöne an unserer Stadt, das Lebenswerte bleibt. Wenn du zum Beispiel im Spitzensatz die Kita-Gebühren anheben würdest, im Spitzensatz, also du würdest einen Spitzensatz aufmachen und würdest das da machen, dann wären das, glaube ich, ich glaube, die Finanzer in der Stadt haben es durchgerechnet. Lass mich jetzt mal sagen, es sind vielleicht 15 oder 20 € mehr. Ey, das ist mein Netflix-Abo. Wo ist das Problem? Und das hätte, weißt du, wie viel Geld das bringen würde? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass als es die Finanzer vorgerechnet haben, ich gedacht hätte, cool, dann hätten wir dann das Problem mit der Kulturförderung gleich Problem gelöst. So, ne? Da habe ich gesagt, okay, das hätten wir machen können. Also für Leute, denen es richtig gut geht, und da zähle ich mich selber dazu, Kita-Gebühren, 10 € Monat mehr, alles klar, got it, machen wir. Wo ich tatsächlich auch gesagt könnte man echt noch gucken, ist tatsächlich bei der Gewerbesteuer. Ich wohne ja mitten in der Stadt. Ich kenne ja viele kleine Unternehmen, Gastronomie und so, die alle von Corona richtig hart zerfleischt werden. Aber was mir da aufgefallen ist, ist einfach, im HSK stand dann drauf, wenn wir alles auf Standard hochziehen, dann würde die Gewerbesteuer anwachsen. Und ich dachte so, was? Jena ist in der Gewerbesteuer unterm Thüringer Durchschnitt. Ich meine, die Stadtmarketing sagt doch immer, wir sind so Leuchtturm und wir sind so fancy, aber da sind wir so weit drunter. Und Gewerbesteuer ist ja meines Erachtens noch auch eine Sache, die dich dann erst, wirst du erst zur Kasse gebeten, wenn du nicht, wenn du Umsatz machst, sondern einfach Gewinn. Ne? Also das, was dann übrig bleibt. Hätte ich mir vorstellen können, dass man da vielleicht einfach mal auf den Thüringer Durchschnitt geht. Einfach mal so wie Gera auch oder so, keine Ahnung, weißt du so, Thüringer Durchschnitt einfach mal. Das hätte ich mir vorstellen können.
Diese Vorschläge gehen ja auch schon so in die Richtung, ja, Umverteilung. Wenn du jetzt sagst, Spitzensätze zum Beispiel bei Kita-Gebühren oder Gewerbesteuer. Es gab ja auch den Vorschlag aus dem Bündnis, eine städteweite Umverteilung sozusagen anzuschreiben, wo dann aber ja sehr heftig drauf reagiert wurde. Warum denkst du denn, ist die Debatte so heftig, wenn es um Umverteilung innerhalb der Stadt geht?
Also ich glaube, dass die Debatte zum Thema Umverteilung in der Stadt gar nicht so heftig ist. Also, sondern also ich habe das Gefühl, dass wir uns da eigentlich eher ziemlich einig sogar sind, dass in einem, ich meine, das ist unser gesamter Sozialstaat geht doch davon aus, dass es Menschen gibt, die finanzstark sind und die finanzschwach sind und dass das nicht bedeutet, dass sie mehr oder weniger wert sind. So, das ist meine Grundannahme davon. Und das bedeutet also, in der Frage der Verteilung ist doch immer die Frage, wie können alle dazu beitragen, dass das Stadtgeschehen und die Stadtgesellschaft, dass es der gut geht und sie lebenswert ist? Und da ist eben für mich dann ein Aspekt, wenn ich zum Beispiel so eine Gebührenordnung habe, zu gucken, okay, ist die wirklich fair gestaltet? Oder benachteiligt die eben Einkommensschwächere? Oder könnten Einkommensstärkere da einfach noch mehr liefern, fürs Gemeinwohl? Das heißt also, Umverteilung ist ja dann, das ist ja automatisch Umverteilung, so überall in diesen Bereichen, ne? Und ich kenne Menschen, die sehr einkommensstark sind in Jena und die das genauso auch sehen. Und ich bin jetzt auch nicht einkommensschwach und ich sehe das auch so, dass Menschen eben abgeben, damit wir alle hier eine coole Party haben, ne? So. Ich glaube, wo es Diskussionen gibt, ist natürlich dann, wenn spezielle Aktionen kommen, die dann sowas sagen wie, weil du reich bist, bist du schuld und musst jetzt mehr machen. Das wird auch jetzt übergriffig empfunden und das verstehe ich auch. Und da ist immer die Frage, der Ton macht die Musik und B, auch wohlhabende Menschen also sind sich oft vollkommen bewusst, dass wir hier gemeinsam in dieser Stadt leben. Und in den Reaktionen gab es da aber auch total positive Beispiele. Zum Beispiel, dass Menschen auf diese Träger zugekommen sind und dann gesagt, ja, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, ich würde mich gerne einbringen, ich würde gerne. Weiß ich nicht, spenden oder sag mal, was ich Gutes tun kann oder so. Ne? Manchmal fehlt einem auch einfach die Idee, was man jetzt konkret tun kann. Was ich gut finde, ist, wenn man das tatsächlich aber nicht dem Einzelnen überlässt und auch nicht personifiziert. Und vielleicht ist das so, das war das auch der Protest. Das geht eben nicht persönlich die Person, die jetzt irgendwie der Eigentümer des Hauses oder die Person, die dort wohnt oder was auch. Das ist ja nicht das Problem. Da geht es ja nicht um Umverteilung, sondern es geht ja darum, wie wir es eigentlich, und das ist eine Aufgabe der Politik, wie sie es hinbekommt, dass Einkommensstärkere und Einkommensschwächere gemeinsam hier ein gutes Leben haben. Und deshalb bin ich auf sowas wie Kita-Gebühren gekommen. Das hat jetzt kein, ich weiß gar nicht, hat eigentlich irgendwie keiner jetzt in die politische Debatte gebracht, weil das auch so ein Thema ist, wo man gleich immer so populistisch drauf reagieren kann. Aber wie gesagt, staffel die mal ordentlich nach oben hoch. Gibt es da echt noch richtig Luft? Und wie gesagt, kommt ich sag immer, Netflix-Abo. Netflix-Abo für coole Kultur in der Innenstadt. So, ist doch leicht zu verkaufen, oder? Wie siehst du das, Kiri?
Ja, ein interessanter Vorschlag. Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Was du gesagt hast zu Kita-Gebühren, da habe ich gesehen, dass das auch im neuen Dokument drinsteht. Und zwar waren da auch Erhöhungen geplant, aber sind jetzt nicht mehr geplant.
Finde ich halt, wie gesagt, also ich finde es halt Käse, weil ich glaube, sogar wenn du einen Jugendhilfeausschuss befragen würdest, könnte ich mir halt vorstellen, dass das möglich ist. Also verstehe ich nicht ganz. Also wie gesagt, es geht ja nicht darum, jetzt die Pauschal zu erhöhen und irgendwie Menschen, denen das richtig, die jetzt schon richtig straucheln müssen, dass das gut funktioniert. Aber ey, wir haben so viele Akademiker, wir haben so viele gut verdiente Leute. Es gibt, also ich nehme mich als Beispiel, ich bin kein Gutverdiener, aber mir geht es in dieser Stadt nicht schlecht. So, mir geht es nicht schlecht. Und wenn mir jemand sagt, ich soll da 10 Euro im Monat oder so mehr rausballern, damit wir die gesamte Kultur behalten können, ja, do it. Hier, take my money. Wie heißt das? Shut up and take my money.
Vielleicht kannst du es ja nochmal in den Stadtrat einbringen. Oder ein Stadtrat hört zu und bringt diesen Vorschlag ein, wer weiß.
Ich glaube, dass die Stadträte das alle auf dem Schirm haben und die ganzen Ausschüsse das auch alle auf dem Schirm haben. Und das brauche ich nicht tausendmal zu erzählen. Es ist außerdem meine Pups-Meinung, keine Ahnung. Es gibt Profis, die wissen, ob das Sinn ergibt oder nicht und ob das zielführend ist. Aber wenn du mich halt persönlich fragst, was mir so einfällt zum Thema, wo könnte man erhöhen, wäre mir das eingefallen.
Wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit, lieber Martin. Deshalb würde ich dich noch eine letzte Frage fragen, die wir immer traditionell zum Abschluss stellen. Und zwar, was bedeutet Soziokultur für dich? Wie würdest du diesen Begriff definieren? Und ja, was bedeutet er für dich persönlich vielleicht?
Das ist echt so eine schwere Frage zum Ende.
Ja, wir haben höhere Ansprüche an unsere Interviewpartnerinnen.
Ja, auf jeden Fall, das merke ich gerade. Boah, also ja, ich werde das ja ungefähr dreimal die Woche gefragt, was Soziokultur ist, so jetzt mal übertrieben, ne? So. Ja. Und irgendwann ist dir dieses Allgemeine, geht dir halt auf die Ketten, aber du kommst nicht drüber, was Soziokultur ist. Für mich ist Soziokultur 5 Leute, die Bock haben, treffen sich und machen Blasmusik. Bam, Soziokultur. 3 Omas, die beschließen, öffentlich zu stricken und das Ganze dann an eine Bank einzuhäkeln, Soziokultur. 7 Literaten, die eine Podiumsdiskussion im Internet machen, Soziokultur. Weißt du wie? So. Überall da, wo Menschen beschließen, dass Soziokultur ist, ist Soziokultur. Punkt. Weil jeder Impuls, um gemeinsam zusammenzukommen und etwas und etwas zu schaffen, hat immer diesen politischen Moment von, ich möchte, dass meine Welt, an der ich gerade lebe, anders aussieht. Ästhetisch anders aussieht, sozial anders aussieht, inhaltlich anders aussieht. Aber es ist immer ein Wunsch von Veränderung und von Ausdruck. Und immer, wenn das passiert, ist es schon Soziokultur. Wenn du beschließt, Menschen zu interviewen und denkst, das ist eine coole Sache und das macht das Leben in dieser Stadt besser und bringt mich auch weiter, ist das schon Soziokultur für mich.
Okay, schöne Antwort. Vielen Dank, Martin, dass du da warst und für deine schönen Antworten und tiefen Einblicke in die Szene der Jenaer Soziokultur.
Quirin, vielen Dank für deinen Mut, dich in dieses unendlich große Feld reinzuarbeiten und tatsächlich herausfinden zu wollen, was da abgeht. Und vielen Dank dafür, dass du das machst. Denn es kann nicht genug darüber gesprochen werden und es kann nicht anschaulich genug bebildert werden.
Danke dir.